Ja, liebe Gemeinde, das war Reinhard May. Ich weiß nicht, wer es erkannt hat. Und eigentlich könnten wir uns die Predigt sparen, es wurde alles gesagt. Aber wir hören trotzdem noch auf den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 40. Viele werden ihn kennen. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Und jetzt kommt's: Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Und ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Und ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Und ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Und ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ach, du bist es ja. Ich hätte dich fast gar nicht wiedererkannt. Vielleicht kennt ihr das. Wenn man auf der Straße jemanden trifft, den man lange nicht mehr gesehen hat und die Person hat sich ein bisschen verändert. Man könnte jetzt sagen, sie ist älter geworden, aber das stimmt natürlich nicht. Niemand wird älter. Oder manchmal in der Corona-Zeit, vielleicht kennt man das auch noch mit der Maske. Ich habe Leute nicht mehr wiedererkannt. Ich sage es ganz offen. Manchmal Leute, die ich so gut kenne, aber dann mit der Maske, ja, und dann noch die Brille beschlagen. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und so viele Situationen fallen mir ein. Oder am Telefon, manchmal rufen Leute an, jetzt hatte ich neulich Telefonat und so eine ganz heisere Stimme war an der anderen Seite, weil jemand erkältet war, ja. Es war ein guter Freund, ich habe ihn nicht erkannt. Wir kennen diese Situation aus dem Alltag. Und so was ganz Ähnliches wird hier in unserem gewaltigen, können wir sagen, Predigttext berichtet. Jemanden zu erkennen, den wir zuvor für einen Unbekannten gehalten haben, geschieht uns allen gelegentlich. In der Vision, es ist eine Vision vom Weltgericht, wie sie uns der Evangelist Matthäus erzählt, machen alle vor dem Richter versammelten Menschen diese Erfahrung. Es wird betont, es sind alle Völker angesprochen, es ist eine universale Vision. Ach, du warst es, sagen sie. Wir haben dich ja gar nicht erkannt. Du warst es also. So sagen sie im Nachhinein, als sie einfach erkennen in den Hungernden und den Dürstenden, in den Unbekleideten und den Gefangenen: Ach, du warst es, dem ich geholfen habe. Ach, du warst es, dem ich vielleicht auch Hilfe verweigert habe. Ja, die Geschichte geht ja auch noch weiter. So werden die einen ja vielleicht freudig sagen und die anderen beschämt und schuldbewusst bekennen. Fast schon verstörend ist die Szene, in die dieses Erkennen eingebettet ist. Und damit fängt der Text ja an. Sie ist weltberühmt. Das von Matthäus skizzierte Endgericht, oder manche nennen es auch das jüngste Gericht, ja, daher kommt dieser Name, hat alle Chancen, uns Menschen bis in das Mark und Bein zu verängstigen. Das soll heute aber nicht geschehen. Trotzdem habe ich mal ein berühmtes Bild mitgebracht. Es gibt unendlich viele Darstellungen. Wir sehen jetzt ein Bild, wenn das funktioniert, eine ganz berühmte Darstellung, die nicht funktioniert. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Sie ist von Lukas Cranach. Gut, man kann hoffentlich erkennen, in der Mitte sitzt Christus, der Weltenrichter. Ja, er sitzt auf einer Art Thron, aber der Thron ist schon sehr interessant. Wir sind im Jahr 1525, 1530. Das ist die Zeit, wo Martin Luther so richtig bekannt war. Eine interessante Zeit, ja. Die Welt verändert sich. Und wir sehen Christus und er thront wie auf einem Globus. Also, ja, wir sehen diese die Erde oder was auch immer das darstellen soll. Und dann sehen wir hier auf der Seite, von meiner Seite aus zur Rechten, von eurer Seite aus zur Linken, die in den Himmel gelangen, und in der Mitte, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ist ein Mann mit Bart und Schlüssel, es ist Petrus. Bis heute sagt man ja Petrus, der mit dem Schlüssel, ja, der das Himmelstor aufschließt, so der Gedanke. Und hier sehen wir sehr grausige Gestalten, deshalb machen wir das Bild gleich auch wieder weg. Und sie ziehen Menschen in einen Abgrund, in einen Schlund. Und jetzt gäbe es viel dazu zu sagen, zu der Zeit ist es Cranach, viele kennen ihn vielleicht, Lukas Cranach, den Älteren. Und es ist nur eine von vielen Darstellungen. Wir dürfen nicht vergessen, die Menschen im Mittelalter, das wissen wir alle, konnten ja noch nicht lesen und schreiben. Und jetzt wie wir zum Beispiel nach der Predigt sagen, ach, das lese ich aber nochmal nach, was ich hoffe. Das ging nicht. Man war von diesen Bildern völlig abhängig und teilweise erschüttert. Verstehen wir, erschüttert bis in Mark und Bein. Aber es war bewusst so gewählt. Vielen Dank. Das hat doch noch geklappt. Was sagt die Geschichte? Betrachten wir sie doch einmal ganz nüchtern und bei Tageslicht. Es wird ein überaus strenges Urteil in Aussicht gestellt, das ist klar. Es ist nicht genug, dass das Urteil abschließend und unveränderlich ist. Die angekündigte Belohnung oder die verhängte Strafen sind extrem. Der Text spricht von Himmel und Hölle. Allein schon die scharfe Trennung der Völker, ja, der ganzen Völker, in zwei Gruppen ist furchteinflößend. Wir haben es auf dem Bild gesehen. Wie Schafe und Böcke werden die Menschen nach Schwarz und Weiß, nach Gut und Böse geschieden. Es gibt kein Grau, scheinbar, kein Dazwischen. Keiner ist nur ein bisschen schlecht oder immerhin ein wenig gut. Jeder und jede gehört entweder auf die eine oder auf die andere Seite. Belohnung oder Strafe. Vergebung oder Umkehr sind jetzt nicht mehr möglich, der Text sagt. Spricht ja nicht davon. Gnade oder Barmherzigkeit suchen die Angeklagten vergebens. Unwillkürlich müssen sich die Menschen, die diese Erzählung hören, zu allen Zeiten immer wieder gefragt haben, wohin gehöre ich denn jetzt? Auf die Seite der Guten oder der Bösen? Wir hätten uns, wenn wir das Bild nochmal sehen würden, ja jetzt einordnen können, zur Rechten oder zur Linken. Erwarten mich am Ende Strafe oder ewiges Leben? Jeder und jedem werden dann bestimmt Begebenheiten einfallen, also so geht es mir zumindest, wo sie oder er sie geteilt, geholfen oder vielleicht sogar geheilt hat. Jede gelungene gute Tat wird uns unwillkürlich vor Augen stehen. Andererseits werden wir uns auch alle an Situationen erinnern, in denen wir nicht liebevoll und hilfsbereit waren, wo wir als liebevolle Mitmenschen einfach versagt haben. Und so haben die Menschen wohl auch immer diese Erzählung gehört. Wenn Jesus diese Geschichte erzählt, dann soll natürlich auch diese Frage hervorgerufen werden. Habe ich alles richtig gemacht oder habe ich das ein oder andere Mal versagt? Es ist auch immer wieder hilfreich, diese Frage zu stellen, vielleicht nicht jeden Tag, dass man nicht ja, in Trübsinn verfällt, aber hin und wieder sich zu fragen, denn es bewahrt uns vor Selbstzufriedenheit, wenn man seine Möglichkeiten bedenkt und überlegt, ob man sie auch völlig ausgeschöpft hat. Es bannt blinde Selbstgerechtigkeit, wenn man sich das ein oder andere Versagen im Alltag bewusst macht. Ein ehrlicher Rückblick, eine ehrliche Bilanz ist immer wieder gefragt. Eine Bilanz der eigenen Taten soll gezogen werden, auch wenn das Ergebnis unter dem Strich vielleicht durchaus nicht stolz macht. Doch ist vieles an dieser Erzählung und dieser Vision schwer zu begreifen. Was Jesus hier bei uns bewirken will, das ist umstritten, das sage ich hier offen. Es gibt verschiedene Auslegungen, wie wir uns vorstellen können, wie wir diesen Text zu verstehen haben. Geht es nur darum, uns selbst zu prüfen und unser Handeln kritisch zu hinterfragen? Im Vordergrund steht offensichtlich der Wunsch, uns zu guten Taten, wir haben ja dieses Lied gehört, vielleicht auch schon im Vorprogramm haben wir das vielleicht gespürt, es geht darum, uns anzuregen, ja, den Bedürftigen uns zuzuwenden, zu motivieren. Der Text soll nicht in Angst und Schrecken versetzen, davon bin ich fest überzeugt. Das wäre ein Missverständnis. Ich glaube auch nicht, dass Matthäus das wollte, sondern es soll motivieren. Wenn wir in jedem Menschen in Not Jesus erkennen, sollen wir umso fleißiger Beistand leisten, umso eifriger Barmherzigkeit üben. Denn schließlich ist er ja unser Herr und nicht bloß irgendein beliebiger Mitmensch. Aber das macht das Verstehen nicht noch einfacher, sondern fast schwerer. Es weckt vielleicht sogar einen gewissen Widerwillen, wenn wir mal drüber nachdenken. Die Gleichsetzung Jesu mit dem bedürftigen Nächsten heißt ja, dass wir am Ende gar nicht unserem Nächsten an sich helfen, ja, weil er einfach unser Nächster ist, sondern dass wir immer dahinter Gottes Sohn sehen sollen, dem wir quasi ja, zur Seite stehen und helfen. Ist das gemeint? Und dann sollen wir das auch noch tun, um den Lohn der ewigen Seligkeit zu erben. Spätestens jetzt würde Martin Luther aufspringen, wäre er hier und würde sagen, Moment, jetzt wird es aber ganz schief mit der Auslegung. Den Lohn der ewigen Seligkeit, weil wir Jesus helfen, aber eigentlich gar nicht dem Nächsten. Jetzt wird alles merkwürdig. Aber ist denn nicht jeder Mensch in Not wert, dass wir ihm beistehen, einfach so? Auch ohne Belohnung? einfach so, weil er ein Mensch ist, ein Geschöpf Gottes? Ist es nicht schon verwerflich genug, wenn wir unseren Mitmenschen die Hilfe verweigern? Einfach so. Ist bis heute ja auch noch Straftatbestand, soweit ich weiß, unterlassene Hilfeleistung. Ja, in unserem Gesetz spiegelt es wieder. Muss ich dazu noch ermutigt werden, indem ich Jesus im Hilfsbedürftigen sehe, alle Zeit? Und ist es schließlich nicht besonders verachtenswert, wenn wir uns durch das Versprechen eines ewigen Lohns zur Liebe ermutigen lassen? Ich glaube, die Erzählungen Jesus sind nie so plump, dass sie uns mit einfachen Begründungen lediglich zu einem guten Handeln bewegen wollen. Ich glaube, sie sind oft viel, viel tiefer. Das kennen wir von Jesus. Die Aussage Jesu, dass er uns in jedem Bedürftigen, jedem Notleidenden, jedem Geschundenen begegnet, geht meiner Meinung nach viel tiefer. Denn sie beinhaltet ein Versprechen Jesu. Und jetzt kommt das Evangelium in dem Text. Ein Versprechen. Jesus will sagen, ich, schaut mich an, bin gerade in Leiden, in Verzweiflung und Schmerz gegenwärtig. Damals wie heute. Jesus ist kein Idol der strahlenden Sieger, der Gesunden und der Starken. Jesus begegnet gerade in den Verlierern und den Leidenden, auch heute noch uns Menschen. Vielleicht ganz versteckt, ganz anders, als wir uns ihn vorstellen. Er ist so sehr bei ihnen, sagt er hier, dass es keinen Unterschied macht, ob ihnen oder Jesus selbst etwas Gutes oder Schlechtes getan wird. Er identifiziert sich, ja, verstehen wir, vollkommen mit den Menschen, die jetzt hier angesprochen sind. Clemens von Alexandrien, in manchen Kirchen bis heute ein Kirchenvater, hat es so zugespitzt und er hat gesagt, hast du deinen Bruder gesehen? Das ist eine Frage, ja. Hast du deine Schwester gesehen? Und wenn dann jemand antwortete, dann sagt er, so hast du deinen Gott gesehen. Clemens von Alexandrien, Kirchenvater, wollte sagen, dein Bruder, deine Schwester neben dir, schau sie dir an, schau in ihr Antlitz und du schaust in Gottes Angesicht. Das ist eine steile Aussage, da wurde natürlich diskutiert, ja, vor allem in der Kirche des Ostens. Aber er will damit sagen, schau deinen Bruder an, deine Schwester, Gott ist auch in ihm und er sitzt vielleicht gerade neben dir. Gerade hierin liegt die tröstliche Botschaft der verängstigten Vision vom Endgericht. Jesus ist bei jedem gequälten und geschundenen Menschen. Er ist bei uns, auch wenn wir gequält und geschunden werden, wenn wir leiden und Schmerzen haben, wenn wir bedrängt werden, wenn wir einsam sind oder gefangen in den Kerkern der Angst und Sorge, wenn wir Hilfe und Beistand bedürfen, identifiziert sich Jesus mit uns. Gerade dann ist Jesus bei uns. Ein Ausleger schreibt, ich sage es mal, auch wenn ich es ein bisschen zynisch finde, er sagt, dieser Text ist eigentlich gar nicht für uns geschrieben, die wir jetzt hier sitzen. Mit uns meint er, er schreibt das wirklich so, die Luxuschristen, die im Westen leben, die alles haben. Er sagt, dieser Text ist für die Christen geschrieben, die jetzt gerade verfolgt werden, die wirklich im Gefängnis sitzen, die nichts zu essen und zu beißen haben, verstehen wir? Ich finde es ein bisschen zynisch, weil auch wir leiden müssen, auch vieles durchmachen, aber wir verstehen vielleicht die Botschaft, die dahinter steckt. Es ist ein Text, der uns trösten soll in der Angst, in der Not, in der Bedrängnis und nicht in Angst und Schrecken versetzen. Trösten. Aber auch eine weitere Anfrage muss noch an die Erzählung vom Endgericht gestellt werden. Wer die Bilanz seiner Taten sieht, wird keineswegs zu einem eindeutigen Urteil kommen. Wenn wir jetzt mal die Rechnung durchgehen, die hier eröffnet wird, da werden doch die allermeisten Menschen, die ich zumindest kenne, sagen, ja, im Grunde gehöre ich doch nicht ganz genau zu den Schafen und nicht ganz genau zu den Böcken. Sicherlich bin ich viel zu oft nachlässig und nicht so liebevoll, wie ich sein könnte oder auch sein will, aber so ganz Schaf oder ganz Bock bin ich nicht. Bin vielleicht sowas Gemischtes und Mischling. Ja, gibt es ja auch manchmal so Flecktiere, ich weiß nicht, wie die heißen. So Gemischtes. Ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich bin doch nicht so richtig durch und durch schlecht. So manche gute Tat gelingt mir doch. Ich spende zum Beispiel, wo es mir sinnvoll erscheint und das ist wirklich gut. Ich teile, wenn jemand darum bittet oder bedürftig ist. Und auch wenn ich es an Liebe oft mangeln lasse, dann manchmal einfach aus zu geringer Aufmerksamkeit oder weil ich einfach so müde bin. Oder auch überfordert. Es ist nicht immer bloße Habgier, ja, oder bloßer Hass, warum ich Menschen nicht in Liebe begegne. Manchmal gibt es ganz andere Gründe. Und das soll dann die ewige Verdammnis nach sich ziehen. Das ist schon sehr streng. Tja, der Jesus auf dem Stuhl des Weltenrichters scheint sich zu unterscheiden im erheblichen Maß von dem Jesus, der uns ansonsten begegnet. Denken wir mal nach. Gewiss konnte Jesus in seinem Urteil, ja in seinem Leben, wenn wir uns das Leben Jesu vor Augen ziehen, auch manchmal sehr klar und deutlich sein, das wissen wir. den Pharisäern, den Schriftgelehrten. Er hat schon immer klare Worte gesprochen. Es ist nicht so, dass Jesus ein, Entschuldigung, heute würde man sagen, Weichei gewesen war, sondern er hat Sachen auch klar angesprochen. Aber am Ende hat er sich doch allen Menschen immer in Barmherzigkeit und Liebe zugewandt. Er hat vergeben, geheilt, wieder aufgerichtet und ist am Schluss sogar noch gestorben für uns alle. Tja, wie passt dieser Jesus nun zu dem Jesus, den wir gesehen haben, der da thront und der die Schafe und die Böcke scheidet? Ich glaube, wenn wir vor dem Richter einmal stehen werden, dann dürfen wir hoffen. Dann dürfen wir hoffen. Wenn über unser Tun und Lassen, über unser Gelingen und Missgelingen geurteilt wird, werden vielleicht auch wir sagen können, ach, du bist es. Zu Jesus. Dich kenne ich doch. Und zwar sehr gut. Ich bete, habe jeden Tag zu dir gesprochen im Gebet. Du bist mir oft begegnet. Nicht nur hier in der Gemeinde. Auch in meinem Alltag, im Urlaub, auf einem Spaziergang im Wald, meinen Brüdern und Schwestern. Ach, du bist es, sagen wir dann vielleicht. Vielleicht ist es gar nicht so erschreckend, ihn zu treffen. Ach, du bist es, wenn wir den Weltenrichter erkennen, weil wir kennen den Jesus der Evangelien. Und ich glaube, wir kennen ihn sehr gut. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass auf diesem Thron kein Richter gnadenlos sitzt. Es erwartet uns derjenige, der Gottes Liebe in unsere Welt getragen hat und auch in unser Herz. Wir werden den treffen, der weiß, wo wir seine Gebote befolgt haben und wo wir versagt haben. Ja, das weiß er sehr genau, das glaube ich auch. Ja, und er wird uns das auch sagen und über alles sein Urteil fällen. Ein bekannter Theologe, den ich sehr schätze, hat es mal auf diese kurze Formel gebracht. Es ist die kürzeste, die ich kenne. Er hat gesagt, es wird gerichtet nach den Werken, aber es wird gerettet nach dem Glauben. Es wird gerichtet nach den Werken, alles, was wir getan und gelassen haben, aber gerettet wird nach dem Glauben. Und dazu lädt uns Gott ein. Auf dem Richterstuhl sitzt der, der Sünden vergeben hat und Schuldigen eine neue Zukunft ermöglicht. Und darauf können wir vertrauen, dass wir erleichtert zu ihm sagen werden, du bist es ja.